Ich war über 20 Jahre lang als Dispatcher tätig. Im Laufe meiner Karriere gab es viele, viele Anrufe, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Und die meisten davon sind zu verstörend für einen arbeitsplatzsicheren Thread wie diesen. Aber hier sind einige kurze, die mir immer in den Sinn kommen, wenn jemand mich fragt, was mein intensivster Anruf war. Der erste, an den ich denke, war eine Frau, die gerade in Wehen lag. Was mich anfangs wirklich schockierte, war, dass sie sagte, sie sei erst 24 Jahre alt, aber dies sei ihr 6. Mal in den Wehen. Ich nahm an, dass sie zumindest einen Ehemann oder eine Art Partner hätte, aber es erschreckte mich zu hören, dass sie völlig allein war. Es war niemand in der Nähe, der sie unterstützen oder sich um sie kümmern konnte. Ich schickte so schnell wie möglich ein Team von Rettungssanitätern los und blieb am Telefon, um ihr einige grundlegende Anweisungen zu geben. Handtücher holen, Wasserflaschen, sicherstellen, dass sie richtig atmete und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war ich keine Mutter, also hatte ich keinen starren Bezugsrahmen dafür, wie lange das dauern könnte. Einige Geburten enden innerhalb von Stunden, andere ziehen sich über Tage voller Schmerzen und Anstrengungen hin. Jedenfalls, nach weniger als einer halben Stunde am Telefon sagte sie: »Es ist raus. Ich habe auch die Plazenta ausgestoßen. Danke.« Ich war verwirrt. Ich fragte sie, ob es ihr gut ging, und sie antwortete: »Klar, ich ziehe mir nur eine Hose an. Entschuldige einen Moment. So verwirrt, wie du jetzt vielleicht bist, ich war in diesem Moment 100-mal verwirrter. Ich fragte sie, wie es dem Baby ging, ob es weinte, und sie sagte: »Ich weiß es nicht.« Ich bat sie, das Baby zu überprüfen, bevor die Rettungssanitäter eintrafen, aber sie weigerte sich erneut. In diesem Moment wurde mir klar, dass es wahrscheinlich ein Scherzanruf war. Klar, es klang, als wäre sie in den Wehen, als sie den Anruf entgegennahm, aber wenn sie eine talentierte Schauspielerin war, könnte ich mir vorstellen, auf einen Scherz hereinzufallen. Wie auch immer, ich war wütend, wirklich wütend, und begann, die Nummer und die Adresse der Anruferin zu notieren, um sie meinem Vorgesetzten als bösartigen Anruf zu melden, den wir anzeigen könnten. Aber genau in dem Moment, als ich das tat, hörte ich im Hintergrund des Anrufs die Rettungssanitäter eintreffen, und anhand ihrer Reaktionen und dem, was sie sagten, bevor sie auflegten, wusste ich, dass es überhaupt kein Scherz war. Es war eine Mischung aus Entsetzen und Wut. Ich wollte durch die Telefonleitung greifen und ihr ins Gesicht schlagen, aber gleichzeitig wollte ich nicht 100 Meter in der Nähe der Horrorwohnung sein, in der sie lebte. Ich hatte keine Gelegenheit herauszufinden, was mit ihr passiert war. Vermutlich wurde sie mit ihrem Baby ins Krankenhaus gebracht, aber ob das arme Ding überlebte, weiß nur Gott. Der zweite Anruf war ebenfalls von einer Frau in den Wehen. Ich fragte sie, von wo aus sie anrief, und sie sagte, sie fahre allein ins Krankenhaus, während sie Wehen hatte. Theoretisch, wenn die Wehen nicht stark sind, könnte man vielleicht fahren, aber es ist definitiv nichts, was wir Frauen empfehlen würden. Es mag für andere anders sein, aber in unserem Dispatch-Zentrum rieten wir davon ab, und dies war ein klassisches Beispiel dafür. Warum? Sie schien unter starken Schmerzen zu leiden, und in ihrer Panik verirrte sie sich völlig, nachdem sie an der Auffahrt zur Autobahn angehalten hatte. Ich bat sie immer wieder um Orientierungspunkte und versuchte, ihr Anweisungen zu geben, aber die einzige solide Information, die ich von ihr bekam, war die Beschreibung ihres Autos. Während ich versuchte, ihren Standort zu bestimmen, suchten die Sanitäter an allen Auffahrten zur Autobahn. Sie sagte mir, dass das Baby kam, und innerhalb von Minuten hatte sie es geboren. Aber dann fragte ich sie, ob das Baby weinte, und sie sagte: »Nein.« In diesem Moment spürte ich einen Anflug von Panik und fragte sie, wo das Baby sei. Sie sagte, es liege auf dem Boden des Autos. Ich bat sie, es hochzuheben, aber wie die erste Mutter weigerte sie sich. Ich weiß nicht, ob sie erschöpft war oder was, aber das war ein weiterer beunruhigender Anruf. Und wieder einmal erhielt ich keine Nachricht über den Ausgang. Ich blieb einfach zurück und fragte mich. Der dritte extrem schwierige Anruf, an den ich mich erinnere, war der der nackten Frau auf der Autobahn. Ich erhielt einen Anruf von einem Mann, der eine junge Frau gesehen hatte, die sich seltsam am Straßenrand verhielt. Ich fragte ihn, ob er sie kenne oder warum sie sich so verhalten könnte, und er sagte nein, aber dann dachte er, sie sei vielleicht betrunken oder so. Dann bat ich ihn um eine Beschreibung des Mädchens und der Mann sagte mir, dass diese junge Frau völlig nackt war, mit zerzaustem Haar und voller Schmutz. Er sagte, er habe versucht zu sehen, ob sie in Ordnung sei, und sie habe versucht, ihn zu beißen. Ich sagte dem Anrufer, er solle Abstand halten, aber versuchen, mich über ihren Standort auf dem Laufenden zu halten. Offensichtlich war er ziemlich nah dran, denn ich hörte ein Auto hupen, bevor er anfing zu schreien. »Sie ist gerade über die Autobahn gelaufen! Sie wurde fast von einem Auto erwischt!« Das ging einige Minuten so weiter, mit dem Anrufer, der mir erzählte, wie das Mädchen hin und her rannte, mit hupenden Autos und blinkenden Lichtern, bis er schließlich sagte, oh mein Gott, sie wurde erwischt. Alle nachfolgenden Fahrzeuge hatten keine Ahnung, was los war, und keine Streifenwagen würden noch weitere 10 Minuten brauchen, um am Tatort einzutreffen. Die Autos fuhren immer wieder über sie hinweg, zerstörten, was von ihr übrig war, bis, als die Spuren gesperrt wurden, ihre Körperteile über 2 Meilen der Autobahn verstreut waren. In dieser Nacht arbeitete ich am Feuerwehr, Rettungsdienstfunk, als eine der Einheiten mich per Funk kontaktierte. Während ich sprach, hörte ich einen anderen Sanitäter im Hintergrund diskutieren, ob das, was sie sahen, der Kopf des Mädchens war. Das hat mich wirklich mitgenommen, aber der letzte Anruf war noch schlimmer. Ich erhielt einen Anruf von einem Mann, der sagte, es gebe ein Feuer in dem Hotel, in dem er untergebracht war. Er sagte, er sei in seinem Zimmer gefangen, weil der Flur draußen voller Rauch sei und er sei mit seiner Frau und seinen Kindern. Mir wurde übel, als ich ihn das sagen hörte, aber wir sind geschult, so sachlich wie möglich zu sein. Ich fragte ihn, ob es möglich sei, durch ein Fenster zu entkommen, aber er sagte, sie seien im 7. Stock und es gäbe keine Möglichkeit, dass seine Kinder hinunterklettern könnten. Gerade als er mir sagte, dass immer mehr schwarzer Rauch in den Raum eindrang, bat ich ihn, sich im Badezimmer in Sicherheit zu bringen und feuchte Lappen in die Türritzen zu stopfen, falls es welche gab. Ich sagte ihnen auch, sie sollten Handtücher als improvisierte Gasmasken verwenden, sie anfeuchten und über Mund und Nase legen, um einen Teil des Rauches zu filtern. Während ich den Rettungskräften zurief, sie sollten sich beeilen, konnte ich im Hintergrund des Anrufs husten und weinen hören. Die Mutter besprühte die Tür mit kaltem Wasser aus der Dusche, aber es schien überhaupt nicht zu helfen. Und es gab einen Moment, in dem ich deutlich eines ihrer Kinder fragen hörte. »Mama, werden wir sterben?« Ich sprach so lange wie möglich mit dem Vater, hielt ihn über den Fortschritt der Feuerwehrleute und Rettungskräfte auf dem Laufenden, aber es dauerte nicht lange, bis seine Stimme schwächer wurde und dann ganz verstummte. Von diesem Anruf erhielt ich ein Update. Die gesamte Familie wurde tot im Badezimmer gefunden. Die Kinder in der Badewanne, die Eltern verzweifelt bemüht, sie vor Rauch und Flammen zu schützen. Ich hatte lange, lange Zeit Albträume davon. Es war zweifellos die emotional zerstörerischste Erfahrung meines gesamten Lebens. Und manchmal frage ich mich, wie ich es geschafft habe, über 2 Jahrzehnte davon durchzuhalten. Ich habe es geliebt und gehasst in gleichem Maße. Jedes Jahr belog ich mich selbst. Noch ein Jahr, das war's, dachte ich. Aber wenn es weiterging und weiterging, und in den am stärksten frequentierten Gerichtsbarkeiten, verging kein Tag, an dem jemand im Zentrum keinen traumatischen und herzzerreißenden Anruf erhielt. Aber für mich war es nicht einmal die Gewalt oder der Tod, das nahm ich als gegeben hin. Es waren die kleinen Dinge, die Einheiten, die du alarmiertest, und die dir mit schlechten Einstellungen antworteten. Die Leute, die anriefen und dich beschimpften, obwohl sie deine Hilfe brauchten. Alle im Dispatch-Zentrum sind genauso gestresst wie du. Und obwohl wir ein Gefühl der Kameradschaft fördern, führt das Hochdruck-Arbeitsumfeld manchmal zu Zusammenstößen zwischen Kollegen. Es hat mich zum Lachen gebracht. Es hat mich zum Weinen gebracht. Es hat mich selbst hassen lassen. Es hat mich die Öffentlichkeit hassen lassen. Und, seltsamerweise, es hat mich die Öffentlichkeit auch lieben lassen. Es ist meistens ein undankbarer Job, aber für jeden, der wirklich einen Unterschied machen will, der täglich Leben retten will, sage ich, erwägen Sie, Dispatcher zu werden. Es ist harte Arbeit, aber sie werden die Anzahl der Menschen, denen sie helfen, verlieren, noch bevor sie ihre erste Gehaltsabrechnung erhalten. Ich bin seit 18 Jahren Beamter des Polizeidepartements des Montgomery County in Wheaton, Maryland. Im Grunde ist es ein Vorort von Washington, D.C., da wir nur etwa 10 Meilen nördlich des Kapitols liegen. Ja, manchmal kann es hier ganz schön verrückt werden, aber im Allgemeinen ist es ein guter Ort, um Polizist zu sein. Wir haben deutlich weniger Gewaltverbrechen als unser Nachbar College Park und ich betrachte mich als Teil einer Gemeinschaftspolizei. Trotz einiger bemerkenswerter Ausnahmen hegt niemand Groll gegen die Polizei. Und wir erhalten in der Regel eine gute Resonanz von den Bürgern, wenn wir auf Einsätze reagieren. Aber selbst an einem relativ ruhigen Ort wie Wheaton erhalten wir immer noch einige ziemlich verrückte Polizeianrufe. Familienstreitigkeiten an Thanksgiving, ein Obdachloser, der eine Küchenausstellung als öffentliche Toilette nutzte, eine Frau, die sich über invasive Eichhörnchen beschwerte. Ja, Eichhörnchen. Anscheinend haben sie sie nicht um Erlaubnis gebeten, die Eiche in ihrem Hinterhof zu plündern. Doch der verstörendste Anruf, auf den ich je reagiert habe, ereignete sich an einem warmen Sommerabend im Jahr 2015. Menschen können grausam zueinander sein. Grausam und gerissen auf Arten, die einen manchmal ziemlich abstumpfen lassen. Und ich weiß, dass dies unsensibel klingen mag, aber die Menschen verdienen es in gewissem Maße. Einmal habe ich eine Frau verhaftet, die ihren Ehemann im Schlaf erstach, und es stellte sich heraus, dass er sie jahrelang geschlagen und missbraucht hatte. Irgendwann ist sie einfach explodiert. Aber es gibt etwas, an das man sich niemals, niemals gewöhnt. Und das ist, wenn das Opfer eines Gewaltverbrechens überwältigend unschuldig ist. Ein Kind zum Beispiel, oder in diesem Fall ein Tier. Die Nacht des 4. Juni schien wie jede andere. Ich arbeitete die dritte Schicht, also war ich seit etwa 4 oder 5 Stunden im Dienst und patrouillierte die 3 Hauptstraßen, die das Herz der Gemeinde Wheaton bilden. Wheaton ist ziemlich ruhig, aber in der dritten Schicht beginnt die kleine Gruppe verdächtiger Typen, sich im Bereich der 3 Straßen zu sammeln. Wenn man sie nicht unter Kontrolle hält, können sie ziemlich viel Ärger verursachen. Kleine Diebstähle oder Betrunkene, die vor der örtlichen Spirituosenhandlung Lärm machen. Aber niemals, niemals hätte ich den Anruf erwartet, den ich erhielt, als sich meine Schicht in den frühen Morgenstunden des Freitags hinzog. Ein Anruf, der mein Blut zum Kochen brachte. Die Stimme meiner Dispatcherin ertönte im Funkgerät meines Streifenwagens. Es war ein Anruf zur Kreuzung von Georgia und Price Avenue. Ein großgewachsener afroamerikanischer Mann war angeblich in ein gewalttätiges, drogenbezogenes Verhalten verwickelt. Nun, gelegentlich erhalten wir Anrufe über Teenager, die auf Parkplätzen Marihuana rauchen. Aber gewalttätiges, drogenbezogenes Verhalten ist etwas, das wir selten antreffen. Es sind auch meine am wenigsten bevorzugten Anrufe. Menschen unter Drogeneinfluss sind nicht rational. Ich kann nicht angemessen mit ihnen kommunizieren. Und was am wichtigsten ist, wenn sie unsere blauen Lichter und unsere großen, glänzenden Abzeichen sehen, geraten sie in Panik. Wie sie sich vorstellen können, ist ein berauschter Verdächtiger, der um sein Leben fürchtet, extrem schwer zu handhaben. Aber als mehr Details eintrafen, stellte ich fest, dass ich meine Bedenken beiseite legte und zur Einsatzstelle eilte. Es hieß, der Mann sei im Besitz von 2 kleinen Hunden, die er beide erwürgte. Ja, Sie haben richtig gelesen. Der Typ erwürgte 2 Welpen mitten auf dem Bürgersteig. Ich schaltete meine Lichter und Sirenen ein, trat aufs Gas und raste durch die Stadt. Ich erinnere mich nur daran, so wütend, so zornig über das, was ich gerade gehört hatte, die Zähne zusammenzubeißen und das Lenkrad so fest zu umklammern, dass meine Knöchel weiß wurden. Als ich an der Einsatzstelle ankam, sah ich den Typen fast sofort. Glauben Sie mir. Es ist schwer, einen Mann mit einem Pitbull-Welpen in jeder Hand zu übersehen. Besonders, wenn sie sich vor Schmerzen winden und gegen seinen eisernen Griff an ihren kleinen Kehlen kämpfen. Es ist seltsam, wie die kleinen Details in solchen Situationen bei einem haften bleiben, während das Adrenalin alles andere in einer Art nebliger Erinnerungssuppe verschwimmen lässt. Aber niemals, niemals werde ich vergessen, wie einer der Welpen ein fast goldenes Fell hatte. Es erinnerte mich an meinen Hund aus der Kindheit, diesen großen Labrador, der zweifellos mein bester Freund während meiner prägenden Jahre war. Ich zog fast sofort mein Taser, schrie den Verdächtigen an, die Tiere loszulassen. Er ignorierte mich einfach. Seine Muskeln spannten sich an, während er weiterhin beide Welpen erwürgte. In diesem Moment traf meine Verstärkung ein. Meine Kollegen schienen genauso wütend zu sein wie ich, als sie sahen, was vor sich ging. Einer von ihnen sagte mir, ich solle das Taser noch nicht einsetzen. Da, wenn der Körper des Verdächtigen durch den Stromschlag verkrampft, wir diese armen Welpen niemals aus seinem Griff befreien könnten. Ich hielt das Gerät auf ihn gerichtet, während andere Beamte vergeblich versuchten, ihn dazu zu bringen, die Tiere loszulassen. Gott, die Art von Kraft am Baum, die dieser Typ zeigte, war absolut erschreckend. Ich sah den stärksten Mann in unserem Department, Hernandez, kämpfen, um nur einen Arm des Verdächtigen zu kontrollieren. Der Typ mit den Welpen spannte sich an, zog die Welpen näher an seinen Körper und presste seine Arme gegen ihre kleinen, pelzigen Körper. Er hatte aufgehört, sie zu erwürgen, aber die Art, wie er sie hielt, bedeutete, dass die armen Kreaturen nun Gefahr liefen, in dem Handgemenge zu Tode gequetscht zu werden. Es waren etwa 4 oder 5 von uns Polizisten auf dem Typen in diesem Moment, die versuchten, die Welpen zu entreißen, ohne weiteren Schaden anzurichten. Zu meiner unendlichen Erleichterung ließ der drogenberauschte Wahnsinnige schließlich einen der Welpen los, dank eines meiner Kollegen, dem es gelang, seine riesigen Finger vom Körper des Tieres zu lösen. Ich sah, wie ein Passant den scheinbar leblosen Körper des goldenen Welpen aufhob, ihn sanft in den Armen wiegte und von der Szene wegtrug. Zu diesem Zeitpunkt flehten wir den Typen praktisch an, den schwarzen Welpen loszulassen. Alles Weitere, und es gab keine Möglichkeit, dass er ein solches Martyrium überleben würde. Sein kleiner, jugendlicher Körper wurde völlig unter der Kraft dieses durchgeknallten Irren zerdrückt. Ich erinnere mich, dass ich dachte, zur Hölle damit, und beschloss, mein Taser einzusetzen. Es half nichts, absolut nichts. Zu denken, dass der Schock, der andere Verdächtige vor Schmerzen hat zucken lassen, bei diesem Typen nicht die geringste Reaktion hervorrief. Es sind Momente wie diese, die einen wirklich erschrecken. Das Letzte, was ich tun möchte, ist aus irgendeinem Grund auf einen Verdächtigen zu schießen. Aber wenn jemand so unter Drogen steht, dass er einem Taser widerstehen kann, kommt man immer näher an den Punkt, an dem jemand ihn stoppen muss. Allein der Gedanke daran lässt mich übel werden, während ich dies schreibe. Wie gesagt, es waren etwa 4 oder 5 Polizisten auf dem Typen, aber dennoch fanden wir es notwendig, zusätzliche Verstärkung anzufordern. Erst als 2 weitere Polizisten eintrafen, gelang es uns, ihn zu kontrollieren und den schwarzen Pitbull-Welpen aus den Händen dieses Wahnsinnigen zu entreißen. Bevor wir ihm die Handschellen anlegten und ihn in einen Streifenwagen verfrachteten, wurden die beiden Welpen sofort in eine Tierklinik in Rockville gebracht, wo beide Hunde in kritischem Zustand waren. Die Lungen des goldenen Welpen waren durch den tödlichen Griff, den der drogenberauschte Wahnsinnige auf ihn ausgeübt hatte, schwer geschädigt. Sie waren voller Blut, was ihn zum Erbrechen brachte, und seine Überlebenschancen waren gering. Doch nach der bestmöglichen Versorgung, die das Zentrum bieten konnte, war die Prognose für den Rüden vielversprechender, und es wurde erwartet, dass er sich vollständig erholen würde. Die schwarze Pitbull-Hündin war ebenfalls in schlechtem Zustand, aber es wurde erwartet, dass sie sich vollständig erholen würde. Beide Welpen hatten eine schreckliche Menge an Trauma in ihren kleinen, jugendlichen Körpern ertragen müssen. James Edward Jones, ein Bewohner von Wheaton, wurde zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt für den schockierenden Akt der Grausamkeit, den er in dieser Nacht begangen hatte. Im Gerichtssaal erklärte Jones, dass er zutiefst reuevoll sei, und seine Verteidigung war, dass er nicht beabsichtigt habe, die Welpen in dieser Nacht absichtlich zu verletzen. Sein Anwalt sagte, er habe etwas geraucht, von dem er dachte, es sei nur Marihuana, aber es stellte sich heraus, dass es K2 war, ein synthetisches Rauschmittel, das ähnliche Wirkungen wie Engelsstaub, ein Straßenname für PCP, hat. Der Richter befand jedoch, dass diese Gründe nicht stark genug waren, um den gewalttätigen Angriff zu entschuldigen. Er wurde zur Höchststrafe im Rahmen eines Schuldbekenntnisses verurteilt, 6 Monate Gefängnis und 5 Jahre Bewährung. Nun, mit nur 2 Jahren, haben die Welpen, Mia und Chance, eine seltene zweite Chance auf ein glückliches und gesundes Leben erhalten. Meine Frau und ich haben schließlich Chance, den goldenen Welpen, adoptiert. Und jetzt lebt er mit uns in unserem kleinen Familienhaus. Er ist ein guter Junge, ein integraler Bestandteil unserer Familie. Und ich danke Gott jeden Tag dafür, dass er uns eine solche Segnung geschenkt hat. Ich war 11 Jahre lang 911-Operatorin. 11 lange Jahre, in denen ich Anrufe von allen möglichen Leuten entgegennahm, von wohlmeinenden Angebern bis hin zu verängstigten und flehenden Opfern schwerer Gewaltverbrechen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die belastendsten Anrufe abzuschotten, den Schmerz und das Leid, das ich wie ein Schwamm aufsaugte, loszulassen, während ich all die Jahre vor einem Vermittlungscomputer saß. Ich hatte zahlreiche schlaflose Nächte, unzählige Besuche bei staatlich bestellten Therapeuten, aber nur ein Notruf ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Einer, den ich nie abschütteln oder in den Hintergrund meines Geistes verbannen konnte. Ich habe eine Kopie des Anrufprotokolls, also werde ich mich auf meine Kopie beziehen, um sicherzustellen, dass meine Erinnerung an die Ereignisse so genau wie möglich ist. Dies ist die Geschichte der Jane Doe aus Ashland. In über 6000 Callcentern im ganzen Land bilden 911-Operatoren die lebenswichtige Verbindung zwischen Anrufern und den Notfallteams, die ihnen helfen. Durch effiziente Handhabung und Bewertung reduzieren wir die Reaktionszeiten und helfen, Leben zu retten. Das war die Idee, die mich überhaupt dazu brachte, diesen Beruf zu wählen. Leben retten. Ich war nie besonders sportlich. Daher stand eine Karriere bei der Polizei oder im Militär nie wirklich auf meinem Plan. Das hat mich immer gestört. Ich bin sehr idealistisch aufgewachsen und hatte immer den Wunsch, eine Karriere zu haben, in der ich Menschen helfen konnte, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als ich also herausfand, dass ich mich als 911-Operatorin bewerben und Teil eines so wichtigen öffentlichen Dienstes sein konnte, zögerte ich nicht. Man sagte uns, dass der Job nicht für jeden geeignet sei, dass er ernsthafte psychologische Auswirkungen auf diejenigen haben könnte, die sich freiwillig meldeten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das machte es nur noch attraktiver. Schließlich war es ein öffentlicher Dienst, wobei Dienst das Schlüsselwort war. Es würde hart, frustrierend und manchmal sogar deprimierend sein, aber ich würde meinen Mitbürgern dringend benötigte Hilfe bieten, oft in den dunkelsten und beängstigendsten Momenten ihres Lebens. Ich muss auch hinzufügen, dass eine spezielle Ausbildung erforderlich ist, um Polizeioperator zu sein. Ein allgemeiner Anrufempfänger oder sogar ein Operator für medizinische Notdienste zu sein, ist ein harter Job. Aber ein Polizeioperator war eine Stufe darüber, und wir alle wussten das. Nur den intelligentesten, entschlossensten und willensstärksten Kandidaten wurden Rollen als Polizeioperatoren zugewiesen. Natürlich war ich begeistert, als ich die Aufnahmeprüfung bestand und einen Platz im Schulungskurs bekam. Ich war bereits eine ziemlich erfahrene Polizeioperatorin, als der Anruf der Jane Doe aus Ashland eintraf, nur wenige Stunden nach Beginn meiner Schicht. Ich war gerade aus dem Pausenraum zurückgekommen, mit einem Schluck starkem schwarzen Kaffee, um mich für die Nacht wach zu halten. Ich schien jedes Mal ein kleines Gebet zu sprechen, wenn ein Anruf verbunden wurde, in der Hoffnung, dass es nichts allzu Ernstes, nichts allzu Beunruhigendes war. Aber sobald ich die Stimme des Mädchens hörte, wusste ich, dass es schlimm werden würde. Sehen Sie, Schreie sind schlimm. Man kann sie kaum hören. Sie sind inkohärent. Und man muss die ersten 5 Minuten des Anrufs damit verbringen, sie dazu zu bringen, genug zu atmen, um zu kommunizieren. Aber das Schlimmste bei weitem sind die Flüsterer. Flüsterer rufen an, wenn das, was sie in Gefahr bringt, sehr nahe ist. Flüsterer rufen an, weil sie gejagt werden. 911, wie lautet die Adresse Ihres Notfalls? Fragte ich. Der Anruf war bereits von einem allgemeinen Empfänger entgegengenommen und an mich weitergeleitet worden, sobald festgestellt wurde, dass der Anrufer die Polizei benötigte. Gegenüber der Wäscherei in der 4th Street gab es eine leichte Pause, bevor das Mädchen flüsterte. Die Tatsache, dass sie nicht genau wusste, wo sie war, gab mir ein schreckliches Gefühl der Besorgnis. Das wird schwierig. Was ist das Problem? antwortete ich und versuchte, so beiläufig wie möglich zu klingen. Jüngere Anrufer scheinen besser darauf zu reagieren. Ich wurde entführt. Die Art, wie sie es sagte, so ruhig, so sachlich, war absolut schockierend. Es gab keine Hoffnung in der Stimme des Mädchens, obwohl sie so nahe an der Rettung war. »Aber sind Sie in der Wäscherei?«, fragte ich und konsultierte eine Karte der Gegend. Sie befand sich mitten in Ashland, umgeben von einem Geschäfts- und Wohnviertel. Sie war nicht in einer Scheune mitten im Nirgendwo versteckt. Obwohl ich zutiefst beunruhigt war, beruhigte ich mich mit dem Gedanken, dass dies eine einfache Rettung sein würde. »Nein, ich bin im Zimmer mit ihm.« Das Wort »ihm« hallte in meinem Schädel wieder. Sie war im Zimmer mit ihm. »Wissen Sie, welche Farbe das Haus hat?« versuchte ich, das Thema ein wenig zu wechseln, um mehr Informationen zu bekommen, aber auch um das Mädchen ruhig zu halten, ihren Geist beschäftigt zu halten. »Nein«, war alles, was sie sagte. Das war ein Problem, ein großes Problem. Die Polizei kann nicht einfach jede Tür jeder Wohnung oder jedes Hauses gegenüber der Wäscherei in der Fort Street eintreten. Aber bevor ich sie nach mehr Details drängen konnte, sprach sie wieder: »Bitte beeilen Sie sich.« Mein Herzschlag begann sich an diesem Punkt zu beschleunigen. Sie war offensichtlich in Gefahr, vielleicht in großer Gefahr. Ich musste professionell bleiben und meine Bewertung der Situation fortsetzen. »Hat er eine Waffe?«, fragte ich und bereitete mich bereits darauf vor, eine Alarmmeldung zu senden, um die notwendigen Beamten für eine Rettungsaktion zusammenzurufen. »Er hat einen Taser.« Sie senkte ihre Stimme noch weiter, als sie sprach, aber sie schien immer noch nicht von Angst überwältigt zu sein. Ich überlegte einen Moment, ob derjenige, wer auch immer es war, das arme Mädchen möglicherweise betäubt hatte, um sie ruhig zu halten. »Sind Sie verletzt?« »Ein bisschen.« Ihr Flüstern war beunruhigend. In diesem Moment klang es, als ob die Hälfte ihres Verstandes aufgrund der Qual verschwunden war. »Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie aus dem Gebäude kommen können?« »Ich weiß nicht, ohne ihn aufzuwecken. Ich habe Angst.« Sie war gebrochen vor Angst, erstarrt vor ihr. »Gibt es ein Badezimmer im Haus?« Ich erinnerte mich, dass meine Stimme brach. Ich hatte so viel Angst um diese arme Kreatur. Ich wollte verzweifelt, dass sie einfach das Telefon fallen ließ und rannte, um ihr Leben zu retten. »Das Zimmer ist verschlossen und er hat es so gemacht, dass es Geräusche macht. Wird er dir etwas antun?« Ich war noch nie so intensiv gewesen, nicht einmal während meiner gesamten Zeit als Operatorin. »Ja, er hatte mich gefesselt.« »Bist du jetzt gefesselt?« »Nun, nein, ich habe mich ein wenig befreit.« »Das ist mein Mädchen«, erinnerte ich mich, dass ich dachte. Sie war eine Kämpferin, eine Überlebende. »Oh«, sagte sie plötzlich, »ich glaube, ich habe ihn geweckt. Ich glaube, ich habe ihn geweckt.« »Lass einfach das Telefon fallen.« Mein Herz schlug bis zum Hals. Es gab eine Stille, was wie Minuten ununterbrochener Stille schien, während ich halb erwartete, dass die Schreie beginnen würden. Schließlich zwang ich mich, etwas, irgendetwas durch die stille Leitung zu sagen. »Bist du noch da?« »Wie lange noch?« war alles, was sie fragte. Es brach mir das Herz. Ich wusste es nicht. Ich wusste es einfach nicht. Ich hielt sie in der Leitung, während ich sofort die Beamten zur Wäscherei schickte. Glücklicherweise gab es nur zwei Häuser direkt gegenüber dem Ort, in einem ansonsten industriellen Komplex. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erleichtert ich war, als ich endlich die Stimmen der entsandten Beamten hörte. Sie waren in das Haus des Entführers eingedrungen und befanden sich im Prozess, das arme Mädchen aus der Gefangenschaft zu befreien. »Zeigen Sie Ihre Hände! Heben Sie Ihre verdammten Hände jetzt! Tun Sie es!« hörte ich einen von ihnen schreien. Ich hielt die Tränen zurück, wissend, dass dieses arme junge Mädchen endlich sicher war, sicher vor ihm. Sie war definitiv auch in Gefahr. Als die Polizei das Haus durchsuchte, fanden sie die Leichen von zwei anderen jungen Frauen, die in den Monaten vor dem kritischen 911-Anruf verschwunden waren. Jane Doe heißt so, weil ihre Identität nicht preisgegeben werden kann. Ein Standardverfahren für alle Opfer von Angriffen. Ihr Entführer, Sean Michael Great, wurde des Mordes an Stacy Stanley und Elizabeth Griffith für schuldig befunden und dann für seine Verbrechen zum Tode verurteilt. Während des Prozesses erklärte er, dass er, obwohl er zuvor getötet hatte, nicht die Absicht hatte, die entführte Jane Doe zu töten und dass er tatsächlich die Absicht hatte, sie zu heiraten. Das ist es, was mich wirklich trifft. Der Gedanke an das brutale und potenziell kurze Leben, das dieses arme Mädchen als unerwünschte Frau eines mörderischen, skrupellosen Psychopathen geführt hätte. Wo wäre sie, wenn sie sich nicht die Fesseln gelöst, das Telefon gefunden und in dieser schicksalhaften Frühlingsnacht zu ihrer eigenen Rettung angerufen hätte? Ich bin ein Hilfs-Sheriff in einer kleinen ländlichen Stadt mit etwa 2000 Einwohnern. Ich veröffentliche in verschiedenen Formaten und habe meinen eigenen Blog, aber wir können diszipliniert werden, wenn wir Details unserer Arbeit in sozialen Medien veröffentlichen. Also bin ich sicher, Sie werden verstehen, wenn ich hier und da einige intime Details auslasse. Wie gesagt, wir sind in einer sehr ländlichen Gegend und haben nur 2 oder 3 Beamte gleichzeitig im Dienst. Also bin ich die meiste Zeit allein. Die anderen Hilfs-Sheriffs bieten ein wenig Unterstützung, wenn ein ernster Anruf hereinkommt oder ich über Funk um Hilfe bitte. Aber diese Hilfs-Sheriffs patrouillieren oft an den entgegengesetzten Enden des Landkreises und sind normalerweise 15 oder 20 Minuten entfernt, selbst wenn sie beschleunigen und ihre Sirenen benutzen. Das muss ich also in jeder Situation, in der ich mich befinde, berücksichtigen. Wenn die Dinge ernst werden, kann ich für längere Zeit völlig allein sein. 15 Minuten mögen nicht viel klingen, aber wenn man mit einem gewalttätigen Süchtigen oder einem durchgedrehten Schützen zu tun hat, werden 15 Minuten zu einer sehr langen Zeit. Vor ein paar Jahren, an einem kalten Oktoberabend, patrouillierte ich in meinem Auto und langweilte mich gegen 2 Uhr morgens, als ein Funkanruf hereinkam, der eine Wohlfühlkontrolle in einem Haus ein paar Kilometer außerhalb der Stadt anforderte. Eine Frau hatte die Leitstelle angerufen und uns gebeten, nach ihrem Ex-Mann zu sehen. Sie war zutiefst besorgt, weil er sich in letzter Zeit nicht wie er selbst verhalten hatte. Er hatte seltsame Anrufe bei ihr zu Hause getätigt, tagsüber getrunken und so weiter. Jetzt sagte sie, er gehe nicht ans Telefon und sie fürchte das Schlimmste. Ich antwortete der Leitstelle über Funk, dass ich mich um den Anruf kümmern würde. Da dieser Anruf außerhalb meines zugewiesenen Gebiets lag, ist es technisch gesehen die Verantwortung des Sheriffs, ihn zu bearbeiten oder zumindest vor Ort zu sein, wenn ein Hilfs-Sheriff die Wohlfühlkontrolle durchführt. Aber da ich nur ein paar Kilometer entfernt war und keine Chance bestand, dass der Sheriff vor dem Morgen eintreffen würde, wurden Ausnahmen gemacht. Ich weiß, es klingt schlecht, das zu sagen, weil das Leben von jemandem in Gefahr sein könnte. Aber als ich dorthin fuhr, merkte ich, dass ich tatsächlich ziemlich aufgeregt war. Sehen Sie, das Problem bei Wohlfühlkontrollen ist, dass sie, obwohl sie ziemlich routinemäßig sind, die Möglichkeit bieten, dass man eine Tür eintreten muss. Ich sage nicht, dass ich es mag, das Eigentum von Menschen zu beschädigen. Ich weiß, dass ich es nicht mögen würde, wenn jemand meine Tür aus den Angeln heben würde. Aber um ehrlich zu sein, ist das die Art von Sache, wegen der ich dem Department beigetreten bin. Diese intensive Polizeiarbeit, bei der man Türen eintritt und die Bösen festnimmt. Es gibt nichts Vergleichbares, als diese Tür einzutreten und Sheriff's Department zu schreien. Das wird nie alt. Ich weiß, ich klinge egozentrisch. Aber abgesehen davon bestehen Wohlfühlkontrollen normalerweise darin, an die Tür einer älteren Person zu klopfen, bis sie merkt, dass ihr Hörgerät keine Batterie mehr hat, sie es repariert, ich es melde und alle glücklich nach Hause gehen. Aber in seltenen Fällen tritt man eine Tür ein und der Geruch schlägt einem entgegen. Und man weiß einfach, dass jemand den Gerichtsmediziner anrufen muss. Das besagte Haus befand sich mitten in einem dichten Wald. Mein Streifenwagen schwankte auf dem holprigen Schotterweg, als ich langsam etwa eine Viertelmeile vorfuhr. Ich konnte ein einzelnes Licht im vorderen Fenster sehen, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich stieg aus meinem Fahrzeug, beobachtete die Umgebung und ging dann unter dem Strahl meiner Taschenlampe zur Haustür. Ich konnte verstehen, warum die Ex-Frau dieses Typen so besorgt um ihn war. Er hatte das Haus nicht in Schuss gehalten, während sie weg war. Überall lag Müll herum. 2 klapprige Pickups, die seit Jahren nicht mehr gefahren zu sein schienen, und ein altes Kanu, das besser als Brennholz geeignet wäre. Langsam klopfte ich ein paar Mal an die Haustür des Typen. Keine Antwort, was mich nicht überraschte. Niemand reagiert auf das erste Klopfen. Ich gab ein paar kräftige Schläge, von der Sorte, die meine Knöchel schmerzen ließ. Immer noch keine Antwort. Geduldig meldete ich der Leitstelle über Funk, dass ich an der Tür keine Antwort bekam. Dann bat ich sie, unser System auf Kontaktdaten für den Typen zu überprüfen. Vielleicht könnten sie ihn anrufen und bitten, zur Tür zu kommen. Er könnte irgendwo eine Scheune oder einen Keller haben. Es ist immer einen Versuch wert. Der Rückruf kam viel schneller, als ich erwartet hatte. Die Leitstelle sagte mir, dass sie ihn bereits in der Leitung hätten. Er selbst hatte unsere Leitstelle angerufen. Alles, was er ihnen sagte, war, dass er einen Hilfs-Sheriff hatte, der an seine Tür klopfte, und dass er sein altes Remington 700 direkt auf den Hinterkopf, auf meinen Kopf, gerichtet hatte. Er sagte, wenn ich jetzt gehen würde, würde niemand verletzt werden. Ich erinnere mich, dass ich mich umdrehte und in die Dunkelheit starrte, ohne es zu wagen, meine Taschenlampe einzuschalten. Ich wollte nicht, dass der Typ dachte, es sei das Licht meiner Waffe. Ich sah nichts, nur ein paar Bäume im Mondlicht. Aber irgendwo versteckt in der totalen Dunkelheit der Nacht war ein Mann, der einen Fingerdruck davon entfernt war, mein Gehirn über die abblätternde Farbe seiner verfallenen Haustür zu verteilen. Es war absolut erschreckend. Zuerst war ich seltsam ruhig mit der ganzen Sache. Ich denke, ich zwang mich dazu. Ich wollte dem Mann mit dem Gewehr keinen Grund geben, mich zu exekutieren. Ich blieb ruhig, zumindest bis zu den letzten Schritten, bevor ich meinen Streifenwagen erreichte, als ich dieses kranke Gefühl hatte, dass jemand hinter mir herlief. Ich sprang in mein Fahrzeug und startete den Motor, raste aus dieser Todesfalle heraus, bevor der Typ die Chance hatte, mir ein paar Abschiedsschüsse zu verpassen. Das wäre tagsüber sicher stressig gewesen, aber nachts konnte ich nichts sehen. Es gab buchstäblich keine Möglichkeit zu wissen, wo dieser Typ war oder ob er sogar auf mich zulief. Einige Stunden später gab er auf. Er wurde wegen Bedrohung eines Hilfs-Sheriffs verhaftet. Wir alle dankten Gott, dass niemand verletzt wurde. Es stellte sich heraus, dass er das mit dem Gewehr im Wald nur vortäuschte. Er hatte mich ankommen sehen und sich mit einem Handy im Wald versteckt. Nun, das sagte er zumindest. Alles, was ich weiß, ist, dass wir bei der Durchsuchung des Hauses tatsächlich ein altes Remington 700 mit einer Kugel im Patronenlager fanden. Wie gesagt, die Sicht war miserabel, also gab es nie einen echten Beweis dafür, dass er dieses Gewehr in dieser Nacht tatsächlich auf mich gerichtet hatte. Aber das Gefühl, das ich hatte, als ich an diesem Abend mein Fahrzeug erreichte, ich weiß, Mann, ich weiß. Ich war 9 Jahre lang Notrufdisponentin, bevor der Hurricane Katrina die Küste traf. Im Sommer vor meinem 3. Jahr in der Highschool beschloss ich, mich im Strafvollzug zu engagieren, nachdem ich einige Übungen mit der Polizeibehörde gemacht hatte. Ich hatte gehofft, dass es voller Autoverfolgungsjagden, Sirenen auf Hochtouren und dem Einfangen von Bösewichten sein würde. Aber als ich sah, was sie während ihrer Streifen wirklich taten, änderte sich meine Meinung über Polizisten völlig. Es ging nicht darum, cool mit einem Abzeichen und einer Waffe zu sein, sondern eher um Gemeindepolizeiarbeit. Sie kannten die Leute beim Namen, halfen älteren Menschen beim Einkaufen und hielten die lokalen Kinder aus Schwierigkeiten heraus. Sie machten einen Unterschied. Sie waren nicht nur zwei Typen auf einem Machttrip, die Leute ohne Grund erschossen. Also begann ich, die Funkgeräte an Wochenenden und im Sommer, wenn ich keine Schule hatte, in Teilzeit zu bedienen und wechselte schließlich nach dem Abitur in eine Vollzeitstelle, als eine Stelle frei wurde. Es ist nicht gerade illegal, dass jemand unter 18 Jahren in einer Leitstelle arbeitet, aber es war mir nicht erlaubt, 911 Anrufe zu beantworten, ohne dass ein von der APCO zertifizierter Disponent an der Konsole bei mir war, bis ich vollständig angestellt und qualifiziert war. Und damit Sie es wissen, APCO steht für Association of Public Safety Communications Officials. Und es ist landesweit Standard, dass Menschen ihre Zertifizierung erhalten, bevor sie in Leitstellen arbeiten können. Es war jedoch sehr illegal, dass ich den NCIC-Computer, National Crime Information Center, bediente, ohne dafür zertifiziert zu sein, und es gab keine Möglichkeit, dass dies vor meinem 18. Geburtstag geschah. Also bediente ich die medizinische und Feuerwehr-Dispatch-Konsole für den gesamten Mobile County, als ich in Teilzeit arbeitete, und erhielt meine Zertifizierungen, als ich meinen Abschluss machte. Während dieser Zeit war ich auch freiwillige Feuerwehrfrau und Notfallsanitäterin, EMA, was ebenfalls nicht illegal und in den ländlichen Gebieten Alabamas ziemlich üblich ist, aber das ist wohl eine andere Geschichte. Ich war 911. Disponentin in Mobile, Alabama, an dem Tag, als der Hurricane Katrina die Golfküste traf. Wir begannen viele, viele Anrufe aus New Orleans und der Küste von Mississippi zu erhalten. Aus irgendeinem Grund, ich nehme an, weil sie zu uns umgeleitet wurden, nachdem alle 19 Zentren im Westen ausfielen. Jedenfalls erhielt ich einen Anruf von einer Frau, die sagte, sie sei in ihrem Haus in der Gordon Street, zwischen Florida und Law, gefangen. Zuerst war ich verwirrt, weil wir hier in Mobile eine Florida Street haben, und nachdem ich wiederholt überprüft hatte und ihre Adresse nicht finden konnte, fragte ich sie, aus welcher Stadt sie anrief. »New Orleans«, war die Antwort. Mein Herz sank. Das Wasser hatte das Erdgeschoss ihres Hauses vollständig überflutet und stieg langsam aber stetig an. Ich fragte sie, ob sie einen Weg finden könnte, aus dem Haus zu kommen, ob es zugängliche Fenster im zweiten Stock gab, die sie benutzen könnte. Sie sagte nein, sie lebte in einem kleinen einstöckigen Haus mit einem Dachboden und das war alles. Ich versuchte sie an, die 911 von New Orleans und die Feuerwehr von New Orleans weiterzuleiten, aber ich konnte sie nicht erreichen. Die Leitstellen im ganzen Land erhielten das gleiche lächerliche Volumen an Anrufen aus dem Gebiet von NOLA und der Golfküste. Als ich es endlich schaffte, eine Abteilung irgendwo zu erreichen, waren die Leitungen tot, niedergerissen von der Heftigkeit des Hurrikans. Ich versuchte, sie zu beruhigen, sprach mit ihr über ihre Freunde und Familie, das Leben, das sie hatte, bevor der Sturm kam. Sie schien eine beliebte Frau zu sein. Ihre Sorgen galten hauptsächlich ihren älteren Verwandten, die noch weniger in der Lage waren, sich zu schützen als sie. Ich werde die Selbstlosigkeit, die sie zeigte, nie vergessen, selbst als sie in einer so verzweifelten Situation war. Als sie sagte, dass das Wasser ihr bis zur Taille reichte, sagte ich ihr, sie solle mit etwas Essen und Wasser auf den Dachboden gehen, um sich zu versorgen. Sie scherzte darüber, den Kühlschrank zu leeren und alles auf den Dachboden zu bringen. Ich könnte die Reste von gestern Abend aufessen. Der Kühlschrank muss sowieso ersetzt werden, sagte sie. Sie war so eine starke Frau. Es ist erstaunlich, wie der menschliche Geist selbst in den schlimmsten Situationen aufblühen kann. Etwas, das ich immer wieder fand, während ich diese Anrufe bearbeitete. Nach einer Weile hörte ich, wie ihre Stimme in Panik geriet, ihr Atem unregelmäßig wurde. Sie begann mir zu sagen, dass das Hochwasser durch die Bodenbretter in den Dachboden zu sickern begann, dass sie nicht erwartet hatte, dass das Wasser so hoch gestiegen war. Ich war fassungslos. Ich hatte es auch nicht erwartet. Tatsächlich war es eine so unangenehme Offenbarung, dass ich selbst in Panik geriet. Abgesehen vom Dach gab es keinen Ort, an dem die Frau hätte fliehen können, wenn das Wasser weiter stieg. Ich fragte sie, ob es ein Fenster auf dem Dachboden gab, durch das sie entkommen könnte. Sie sagte nein. In diesem Moment begann ich mich wirklich zu sorgen. Sie war in einem geschlossenen Raum gefangen, während das Wasser schnell stieg. In einem Akt der Verzweiflung sagte ich ihr, sie solle etwas Schweres finden, etwas, das sie benutzen könnte, um die Dachziegel zu durchbrechen oder durch eine Lüftungseinheit zu gelangen, um auf das Dach zu entkommen. Für einige schmerzhafte Minuten hörte ich sie stöhnen und fluchen, während sie versuchte, sich mit einem unbekannten Gegenstand einen Weg zu bahnen. Ich hörte, wie die Schläge schwächer und weniger häufig wurden. Bald war sie wieder am Telefon mit schrecklichen Nachrichten. »Ich schaffe es nicht. Ich komme nicht durch die Lüftung. Was soll ich tun?« Sie geriet in Panik, schrie jetzt über die Menge an Wasser, die in den Dachboden sickerte, wie es ihr bis zu den Knöcheln reichte und weiter schnell stieg. Ehrlich gesagt, ich fühlte, wie mein Herz in meiner Brust brach, als ich hörte, wie ihre Stimme brach und Tränen in ihren Augen aufstiegen. Sie weinte und verlor die Hoffnung. Ich sagte ihr, dass ich so lange, wie sie wollte, in der Leitung bleiben würde. Das tat ich. Ich blieb in der Leitung und hörte sie weinen, beten, fluchen, und ein bisschen mehr beten. Eine Weile später konnte ich hören, wie sie kämpfte, um ihren Kopf und das Telefon über Wasser zu halten, und dann brach die Verbindung ab. Bis heute weiß ich nicht, ob sie lebte oder starb. Ich verließ die Leitstelle etwa 3 Monate nach Katrina. Ich meldete mich zu Beratungsgesprächen mit einem Therapeuten im Zentrum von Mobil an, in der Hoffnung, er könnte mir helfen, einige der schrecklichsten Anrufe, die ich bearbeiten musste, zu rationalisieren und zu kompartimentieren. Aber ich war überrascht zu hören, dass der Therapeut tatsächlich dachte, ich sollte kündigen. Er war spezialisiert auf Polizisten und Disponenten, die Art von Menschen, die täglich mit dem Schlimmsten des Schlimmsten konfrontiert sind. Er fuhr fort zu erklären, dass Menschen nur eine begrenzte Kapazität für Trauma haben und dass ich vielleicht meine Grenze erreicht hatte. Aber ich habe keine Reue. Wenn ich die letzten meiner Kräfte aufbrauchen musste, um in der Leitung mit dieser armen Frau aus New Orleans zu bleiben, war es das wert. Ich würde alles wieder tun, ohne zu zögern. Das Beängstigendste, was mir als Polizist hier in Großbritannien passiert ist, war kein schrecklicher Terroranschlag oder eine übermäßig blutige Tatortsituation. Die Vorfälle, die einen wirklich beschäftigen, sind die, die das beinhalten, was ich gerne als menschliches Drama bezeichne, wenn man einen Einblick bekommt, wie erschreckend die Psyche eines Menschen sein kann und welche Dinge sie dazu bringen können, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Ich kam gegen 6 Uhr morgens auf meiner Dienststelle an. Ich hatte meinen Dienst am Vorabend gegen 23 Uhr beendet und war auf dem Heimweg auf einen Fall von Körperverletzung an einem älteren Mann gestoßen. Mein Arbeitsweg betrug etwa 1 Stunde, sodass ich statt zu einer vernünftigen Zeit zu Hause anzukommen, erst nach Mitternacht dort war. Ich aß schnell etwas mit meiner Frau und ging gegen 1 Uhr ins Bett, was mir etwa 3 bis 4 Stunden Schlaf gab, bevor ich wieder im Dienst war. Es ist eines der schlimmsten Dinge an meinem Job. Es wird erwartet, dass wir täglich mehr geben, als normal ist. Und das kann, wie ich Ihnen versichern kann, absolut erschöpfend sein. Außerdem macht Müdigkeit die Nerven blank, lässt die Emotionen hochkochen und macht die Arbeit im Allgemeinen ein bisschen schwieriger. Jedenfalls, etwa 15 Minuten nach Beginn meines frühen Dienstes, bin ich mit den Aufgaben auf der Wache beschäftigt, als ein Mann hereinkommt und uns mitteilt, dass er glaubt, seine Frau sei verschwunden. Er schien sehr zögerlich, uns Details zu geben, und an einem Punkt musste ich ihm die Informationen regelrecht entlocken. Im Grunde hatten sie eine Art häuslichen Streit gehabt. Sie war wütend hinausgestürmt und war in dieser Nacht nicht zurückgekehrt. Ich überprüfe sie im System und stelle fest, dass sie tatsächlich schon früher wegen einiger Vorfälle häuslicher Gewalt verhaftet worden war. Ich recherchiere ein bisschen weiter und finde heraus, dass diese Vorfälle gegen ihren Sohn gerichtet waren, nicht gegen ihren Ehemann. Situationen wie diese sind selten schwarz oder weiß, aber diese war besonders kompliziert. An diesem Punkt bin ich sehr, sehr müde und definitiv nicht gut gelaunt. Ich gehe die Notizen durch, die ich gemacht hatte, bestätige einige Details und schicke den Mann dann nach Hause, um auf seine Frau zu warten. Ich rufe die örtlichen Krankenhäuser an, überprüfe unsere eigenen polizeilichen Datenbanken, um sicherzustellen, dass sie nicht verhaftet wurde, gebe die Details an alle Einheiten in der Umgebung weiter und verfasse dann einen digitalen Bericht über den Vorfall. Danach hatte ich alles getan, was ich tun musste, und technisch gesehen gab es nichts mehr, was ich tun konnte, außer darauf zu warten, dass mein Vorgesetzter mir Anweisungen gibt. Ich gehe, um mir eine Tasse Kaffee zu holen. Das Einzige, was ich wollte, war schlafen, aber etwas ließ mich nicht los. Irgendetwas an dem Ehemann. Obwohl es keine Anzeichen dafür gab, dass er ein Verbrechen begangen hatte, misstraute ich ihm zutiefst. Wenn jemand Informationen zu verbergen scheint, gibt es immer einen Grund. Und je schneller wir dem auf den Grund gehen, desto besser. Ich ging hinunter, um mit dem dienstältesten verfügbaren Beamten zu sprechen, und fragte, ob ich zum Haus des Mannes gehen, einen Blick darauf werfen und vielleicht noch einmal mit dem Ehemann sprechen könnte. Der dienstälteste Beamte, ein abgebrühter Sergeant, war nicht begeistert von dem Vorschlag, weil das bedeutete, dass er aufgrund von Personalmangel den Empfang übernehmen musste, aber er stimmte zu, und so machte ich mich auf den Weg. Ich kam am Haus an und begann mit dem Ehemann zu sprechen. Ich fragte ihn, ob ich einen Blick werfen könnte und erklärte, dass es etwas geben könnte, das Aufschluss darüber gibt, wo seine Frau sein könnte. Ich führte eine vorläufige Inspektion des Hauses durch und fand mehrere Pillenflaschen mit seltsamen Namen. Eine schnelle Google-Suche ergab, dass diese Frau anscheinend einen Cocktail aus Antidepressiva, Stimmungsstabilisatoren und Ähnlichem einnahm. Ich fand auch ein Insulin-Kit, was mich zu der Annahme brachte, dass, wenn sie Diabetikerin war, ihr Leben ohne ihre Medikamente in Gefahr sein könnte. Ich fragte den Ehemann danach und er erwähnte, dass seine Frau einige emotionale Probleme gehabt habe, in Anführungszeichen. Ich setzte ihn hin, wies darauf hin, dass dort viele Medikamente waren und fragte ihn dann, ob seine Frau mehr als ein Insulin-Kit hatte. In diesem Moment wurde er blass. Sie hat alle ihre Medikamente zu Hause gelassen, sagte er. Ich fragte ihn, wo sie ihre Handtasche aufbewahrte, und wir durchsuchten schließlich ihr Nachttischchen. Die Handtasche fehlte, aber ich konnte einen Blick auf ein gerahmtes Foto werfen, das ich mir für spätere Referenz merkte. Ich hatte keine Ahnung, wie diese Frau aussah. Ich fragte den Ehemann, ob ich das Zimmer durchsuchen könnte. An diesem Punkt brach er völlig zusammen und sagte mir, ich könne tun, was nötig sei, um seine verschwundene Frau zu finden. An diesem Punkt fühlte ich mich eindeutig unwohl, mit einem pochenden Kopfschmerz aufgrund des Schlafmangels. Ich fand keine Anzeichen für fehlende Kleidung im Schrank oder für geheime Verstecke von Geld oder Drogen. Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, aber ich beschloss, das Bett zu durchsuchen. Ich hob ihr Kissen hoch und darunter lag ein Zettel. Es war ein Zettel, der unverblümt erklärte, dass die verschwundene Frau vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Der Zettel fuhr fort, dass sie nicht mehr weiterleben könne, dass sie sich als Belastung fühle. Ich funkte die Polizeistation an und informierte sie über die Situation. Dann war ich gezwungen, ins Wohnzimmer zurückzukehren und diesem Mann zu sagen, dass er die ganze Nacht auf dem Zettel seiner Frau geschlafen hatte, ohne es zu bemerken. Es war wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, die ich je tun musste. Schließlich fanden wir sie, obwohl es etwa weitere 8 Stunden dauerte, sie zu lokalisieren. Wir verfolgten ihr Handy bis zu einem nahegelegenen Mobilfunkmast, aber das gab uns nur eine grobe Lokalität. Ich versuchte, den Ehemann zu drängen, Informationen darüber zu geben, wo sie hingegangen sein könnte, aber er sagte, sie habe keine Freunde oder Familie in der Gegend. Später rief der Ehemann die Polizeistation an und erklärte, dass sie ein Wochenende in einem nahegelegenen Küstenort verbracht hatten, kurz nachdem sie geheiratet hatten. Ich rief das Hotel an, in dem sie damals übernachtet hatten, aber sie hatten niemanden unter diesem Namen registriert. Ich ging persönlich hin und zeigte ihnen das Foto. Die Dame an der Rezeption sagte mir, dass eine Gas, die dieser Beschreibung entsprach, gerade zum Pier spaziert sei. Als ich zum besagten Pier hinausging, war sie dort. Sie wirkte tatsächlich ziemlich ruhig. Es gab nichts allzu Dramatisches an ihrem Aussehen oder Verhalten. Sie hatte sogar die Frechheit, mir zu sagen, dass ich schrecklich aussehe, worauf ich scherzhaft antwortete, dass das teilweise ihre Schuld sei. Ich bat sie, dem Leben noch ein paar Tage mehr zu geben, dass ihr Ehemann sie liebe und dass sie keine Belastung sei. Sie willigte ein und wir brachten sie nach Hause. Ein paar Tage später kam sie zur Wache mit einer Schachtel Pralinen und einer Dankeskarte, einer dieser generischen Karten, die keinerlei Hinweis darauf gaben, was sie zuvor gedacht hatte. Es war zutiefst surreal, so eine Karte dafür zu bekommen, dass man jemanden davon abgehalten hatte, sein Leben zu beenden. Die Familie schickt jedes Jahr um den Jahrestag der Ereignisse eine ähnliche Karte, eine eindringliche Erinnerung daran, wie effektiv gute Polizeiarbeit sein kann. Frag einen Polizisten, an welchem Tag im Jahr sie am meisten Angst haben zu arbeiten. Einer oder zwei könnten Weihnachten oder den Super Bowl Sonntag nennen, und das verstehe ich. Aber 9 von 10 werden dich erst müde ansehen, bevor sie ein einziges Wort sagen: Halloween. Halloween kann für einige ein leichtes und gruseliges Vergnügen sein, aber für die Strafverfolgungsbehörden ist es kein Scherz. Die kleine Stadt in Neuengland, Nice Irvine, verzeichnet an Halloween allein einen 6- bis 7-fachen Anstieg der Notrufe. Es bringt wirklich das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein. Ich meine, es gibt Dinge, die wir jedes Jahr erwarten. Verwüstete Häuser nach einem Eierregen, Bäume, die mit Toilettenpapier bedeckt sind, Grundstücksbesitzer, die sich über minderjährige Eindringlinge beschweren. Diese Anrufe sind handhabbar, aber sie kosten die Beamten Zeit und lassen sie gefährlich unterbesetzt, wenn schwere Verbrechen passieren. Aber von all dem Halloween-Unfug und den Streichen, auf die ich im Laufe der Jahre reagieren musste, verblasst alles im Vergleich zu dem, was ich im Haus am Ende der Jefferson Street gefunden habe. Das war eine Halloween-Nacht, die ich glaube, ich werde nie vergessen. Ich hatte gerade einen Anruf wegen einer Gruppe von Teenagern beantwortet, die anscheinend an einem ziemlich aggressiven Trick-or-Treat teilgenommen hatten und das alles ohne Kostüme. Genau deshalb hasse ich Halloween. Was sie taten, war nicht streng illegal, aber ich kann nicht zulassen, dass ein Haufen Rowdies an so einem Abend Ärger machen, besonders wenn Hunderte von aufgeregten Kindern durch die Straßen ziehen. Ich hielt eine Standpauke, sie rollten mit den Augen, aber ich bin der Polizei beigetreten, um Bösewichte in Autos zu verfolgen, nicht um mit einem Haufen verrückter Kinder über Semantik zu diskutieren. Sie gingen murrend weg und ich beschloss, das zu ignorieren. Gerade als ich wieder in meinen Streifenwagen stieg, kam sofort Leben in das Funkgerät. Meine Dispatcherin sagte etwas über ein heruntergekommenes Haus in der Jefferson Street. Ich startete das Auto, während ich zuhörte, wie sie beschrieb, dass ein Anwohner angerufen hatte, um zu melden, dass die Halloween-Dekorationen des Hauses zu gruselig seien. Dann erwähnte sie, dass es der zweite Anruf an diesem Tag war und ich vorbeischauen sollte, wenn ich eine freie Minute hätte. Sie hatte immer einen Sinn für Humor. Sie wusste genau, dass ich ein Weichei war. Wir lachten ein bisschen darüber. Wie gesagt, wir bekommen an Halloween einige lächerlich ernste Anrufe. Es sind nicht nur dumme Kinder, sondern auch verbitterte alte Spielverderber, die ehrlich gesagt einfach nur ärgerlich sind, dass die Leute Spaß haben. Dieselbe gute Christin ruft uns jedes Jahr wegen der Kinder an, die auf ihrem Grundstück Trick or Treat machen. Wer ruft überhaupt die Polizei wegen Kindern? Ich setzte meine Pflichten fort, beantwortete Anrufe und hielt Ausschau nach Problemen. Ein paar Stunden vergingen, die Sonne ging unter und die jüngeren Kinder, begleitet von ihren Eltern, verschwanden in ihren Häusern. Bis nur noch ein paar Gruppen von Teenagern auf dem Weg zu Partys und dergleichen übrig waren. Dann kontaktierte mich die Dispatcherin erneut wegen des Hauses in der Jefferson Street. Sie sagte, sie habe drei weitere Anrufe wegen der Dekorationen erhalten, die Kinder und sogar einige Eltern erschreckten. Und ich müsse das überprüfen. Großartig. Ein Streit mit einem einsiedlerischen Slasher-Film-Fan, der wahrscheinlich mit seiner souveränen Bürgerrede anfangen würde. Genau das, was ich brauchte, um mich wie ein Beschützer der Unschuldigen zu fühlen. Manchmal fühle ich mich ehrlich gesagt wie der mürrische Stiefvater der Welt. Also machte ich mich auf den Weg in den heruntergekommenen Teil der Stadt. Als ich in der Jefferson Street ankam, sah ich das Haus sofort. Es war unmöglich, es zu übersehen. Das alte Kolonialhaus war mit Halloween-Dekorationen übersät. Pappausschnitte von Vampiren und Zombies, ein Haufen falscher Spinnweben auf der Veranda. Ich glaube, ich zählte etwa 20 geschnitzte Kürbisse, die über den Garten verstreut waren, mit ziemlich aufwendigen Designs. An einer großen Eiche neben dem Haus hing die verstörendste Dekoration, die ich je gesehen hatte. Sie war nicht verstörend, weil sie echt aussah. Die Gliedmaßen der Figur waren zu steif, die Haare ein bisschen zu künstlich. Aber die Platzierung des Dinges machte mich wirklich nervös, als ich es aus dem Streifenwagen beobachtete. Die Figur hing an einem Seil von einem der langen, dicken Äste der Eiche und schwang sanft in der Herbstbrise. »Schaut, ich bin Polizist. Ich habe Dinge gesehen. Ich erschrecke nicht leicht. Ich bin sehr logisch, sehr vernünftig. Aber dieses Ding ließ mich schaudern. Ich stieg aus dem Auto und behielt die hängende Dekoration im Blick, während ich auf sie zuging. Das Geräusch der unter meinen Füßen knisternden Blätter mit jedem Schritt. Ich griff nach der Taschenlampe an meinem Gürtel und richtete den Lichtstrahl auf den Baum. Ich konnte verstehen, warum die Leute angerufen hatten. Die Hauttextur des Dinges war sehr grafisch, fleckig und lila, fast wie die einer echten Leiche. Ich machte nur noch ein paar Schritte, bevor ich mich extrem dumm fühlte wegen meines vorherigen Gedankens. Der Geruch. Der süße, widerliche Geruch von Tod, lag in der Luft. Was ich für eine makabre Dekoration hielt, war keine. Es war eine echte Leiche, die den ganzen Tag dort gehangen hatte. Hunderte von Kindern müssen daran vorbeigekommen sein, und nur wenige haben bemerkt, dass das, was am Baum hing, ein echter Körper war. Mir wurde übel. Ich rannte zurück zu meinem Streifenwagen und funkte den Dispatcher an, um den Gerichtsmediziner so schnell wie möglich in die Jefferson Street zu schicken. Meine Dispatcherin war absolut entsetzt, als sie erfuhr, was ich und andere den ganzen Tag angesehen hatten. Eine Leiche. Viele von ihnen, ohne es zu wissen. Der Gehängte war ein gewisser Richard Dodd, ein pensionierter Lehrer, der laut Ermittlern in eine Undercover-Operation gegen Pädophile geraten war. Anscheinend war Dodd dazu verleitet worden, fragwürdige Interessen preiszugeben, von Personen, die sich als Minderjährige ausgaben. Als sie ihn damit bedrohten, einige der verabscheuungswürdigsten Kommentare, die er online gemacht hatte, öffentlich zu machen, wählte Dodd den einfachen Ausweg. Er bereitete methodisch ein Seil vor und führte die Tat aus, ohne daran zu denken, wer auf seinen Körper stoßen könnte. Die Leute kritisieren mich dafür, dass ich Halloween nicht als Feiertag genieße, dass ich die Augen verdrehe, wenn Betrunkene darüber reden, wie betrunken sie werden oder welches Kostüm sie gewählt haben. Was, wenn sie wüssten, was in dieser gruseligen Nacht um sie herum passiert? Dinge, die manchmal direkt vor ihren Augen versteckt sind. Ich glaube nicht, dass sie so eifrig feiern würden.